Ja, das ist schon ein anspruchsvoller Text. Wahrscheinlich musst du ihn nochmal lesen. Der war aus Römer 6, die Verse 1 bis 11. Es ist nicht ganz einfach, dieser Text, aber behandelt zutiefst, worum es eigentlich geht. Diesen Kern des christlichen Glaubens an diesem Erlösungswerk Jesu festzumachen, da anzudocken, was er getan hat. Und eben nicht nur daran zu glauben, sondern es eben auch ganz zu empfangen, diese Rettung zu empfangen. Aber ich fange mal ganz locker an. Ich freue mich, dass es Sommer wird. Und wisst ihr, woran ich das merke? Ich gucke jetzt nach draußen und kann gar nicht mehr so weit gucken aus meinem Arbeitszimmer, weil so viel Blüten am Baum sind. Der Sommer kommt. Und wisst ihr, woran ich es noch merke? Überall sind Hundehaare. Unser Hund kriegt sein Sommerfell. Manometer, es ist unglaublich. Manchmal erinnert mich an ein Schaf, ne? Also was da runterkommt, ist echt der Hammer. Oder letzten Sonntag, unser Open-Air-Gottesdienst. Fand ich richtig gut. Diese Weite, ne? Und jetzt haben wir gerade die Schleusen hier, die sich ein bisschen geöffnet haben. Ein bisschen, können ja auch mehr kommen. Und am letzten Sonntag waren wir eben auf der Schleuseninsel, ne? Also wir haben es mit dem Schleusen, aber natürlich nichts mit Schleusern zu tun, natürlich. Und Touris, bei uns ist wirklich was los. Ich wohne ja nun in Pretzfeld in der Altreuth und da stehen Autos in der Woche, ja, am Wochenende sowieso, aber auch in der Woche, Ketten, wirklich lange Schlangen so von Autos, die da parken, weil die alles bei uns wegspazieren, was es geht. Die Leute wollen raus, der Sommer zieht. Und ich glaube, dass es wirklich Sommer wird, dass es wirklich Sommer wird. Und ich bete und hoffe für einen warmen Sommer, der natürlich trotzdem keine Dürre bedeutet. Ne? Also Armin mich gestern noch angeschrieben, dass wir da schon beim Gebet aufpassen müssen, dass wir nicht für Dürre beten. Natürlich. Okay. Ja, ich freue mich, dass es Sommer wird. Und das sollte uns so gut tun. Und es sollte uns so gut tun, dass nicht nur wir zusammenkommen, sondern dass wir vor allem mit unserem Gott zusammenkommen. Dass wir mehr mit unserem Gott zusammenkommen. Und dafür brauchen wir einander. Denn Christsein bedeutet nicht nur eine Perspektive nach oben zu haben, sondern mit anderen Geschwistern in Christus, mit Schwestern und Brüdern im Geist wirklich verbunden zu sein, weil wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser bekennen kannst, dann wohnt Gott in dir. Dann wohnt Gott in dir. Und das, du bist sowieso schon als Geschenk geschaffen, das ist der Gedanke Gottes für jeden Menschen, der über die Erde geht, aber zusätzlich auch noch, die Bibel sagt, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sein sollen, dass Gott in uns ist. Und das ist die Chance, wenn Christen zusammenkommen, dass man Gott ganz anders begegnen kann. Wenn du eine Gemeindeerfahrung hast, die sagt, was, das ist richtig so toll gedacht, das weiß ich gar nicht, dann bist du nicht da angekommen, wie Gott eigentlich Gemeinde geschaffen hat und gedacht hat. Gemeinde ist richtig wunderschön. Menschen, die von Gott geformt sind, die einander begegnen. Menschen, die Gott ernst nehmen, nach seinem Willen leben, die einander begegnen. Menschen, die ihm dienen, und das kommt zusammen. Christliche Gemeinschaft, die das nicht nur dem Namen nach ist, sondern die es vom Profil her geworden ist, ist das Schönste, was es gibt. Gott und Mensch zusammen, so hat es sich der Herr gedacht. Wie fängt das an? Das fängt damit an, dass ein Mensch auf Gott aufmerksam wird und sich bekehrt. Und wenn es gut läuft, zur Taufe kommt. Und darum geht es heute in der Predigt. Ich habe diese Predigt genannt, Taufe 100%, auch wenn ich 60% noch nicht kenne. Taufe 100%, auch wenn ich 60% noch nicht kenne. Und wenn ich über Taufe predige, finde ich es ganz wichtig, mit Bekehrung anzufangen. Denn manch einer lebt es wie das Gleiche, dass die Taufe so eine gesteigerte Bekehrung wäre oder so. Und ich glaube, das trifft es nicht so ganz gut. Und ich fange mal mit Bekehrung an. Warum bekehrt sich ein Mensch? Und das sind unterschiedlichste Gründe. Ein Mensch bekehrt sich, weil er merkt, irgendwie muss es mehr geben. Im Prediger steht, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Da merkt man, irgendwas fehlt, wenn Gott nicht da ist. Und Menschen machen sich auf die Suche, dann marschieren sie vielleicht erstmal in den Hinduismus, dann ein bisschen Esoterik, vielleicht ein bisschen Buddhismus und Gottes Gnade ist es, wenn man dann bei ihm ankommt, dass da ein Mangel ist, ein Loch, wo man merkt, da fehlt etwas. So machen sich manche Menschen auf. Das merken, es gibt dieses Höhere und die auch zu sich selbst finden, weil der Mensch als Gottes Ebenbild geschaffen ist. Andere haben einfach keinen Frieden. Irgendwie merken sie, es ist nicht rund, mir fehlt etwas. Vielleicht wissen sie es nicht, aber sie brauchen Vergebung, sie suchen Frieden und dass sie nach Gott suchen, diesen Frieden zu finden. dann andere, meine Fraktion, merken, dass sie das Leben alleine einfach nicht packen. Es braucht einfach diesen Größeren. Und so, und ich brauche dich einfach. Und egal, wie das läuft, aber irgendwie muss es mir zusammenlaufen, sonst läuft es nämlich gar nicht. Genauso meine zweite Entscheidung. Meine erste Entscheidung als Kind für Jesus war mal, dass ich gedacht habe, es ist einfach richtig. Ich glaube das einfach. Ich glaube, dass Gott Gott ist. Ich glaube, dass ich seine Vergebung brauche. Und ich glaube, dass es gut ist, seinen Willen, nach seinem Willen zu leben. Habe ich dann leider als Teenager wieder verloren, aber ein Glück gab es dann diese zweite Entscheidung, mit dem ich schaffe es nicht allein. Oder jemand sucht nach Sinn. Warum bin ich eigentlich auf dieser Erde? Es muss doch irgendwie einen Sinn haben. So viele Milliarden Menschen und ich, was sollen das? Und die in Gott ihren Sinn finden. So kann es ganz unterschiedliche Gründe geben, warum jemand sich, Gott sei es gedankt, auf den Weg macht, Gott zu suchen und zu sagen, ja, ich lebe mit dir, Jesus, ich nehme dich an als den Retter. Eine Bekehrung muss deswegen, das ist in der Regel so, deswegen noch nicht die große Offenbarung beinhalten und die große Kenntnis von Gott. Wenn das so ist, dann ist das eher die Ausnahme. So jemand wie Paulus zum Beispiel, der dieses Damaskus-Erlebnis hat, der wirklich dem Christus in einer gewaltigen Offenbarungsqualität begegnet, das ist eine ganz andere Dimension. Oder es gibt auch zum Teil in der muslimischen Welt, dass Menschen, also muslimische Menschen träumen und plötzlich sehen, dass dieser Jesus, der auch im Islam vorkommt, doch ein bisschen mehr ist als ein guter Prophet, nämlich Gott, der Herr selber, und dann auch eine Offenbarungsqualität ist und der Hammer ist, was die nach kürzester Zeit für eine Tiefe haben, wirklich mit Jesus zu gehen. Aber jetzt predige ich ja hier nicht in Damaskus oder in Bagdad oder so, sondern in Forchheim. Meine Frau und ich sagen immer Forchi, ne? Genau, hier in Forchheim. Genau, und wir sind ein bisschen anders aufgestellt und starten in der Regel nicht mit dieser Hammer-Offenbarung. Wenn das bei dir anders ist, erzähl es mir bitte, finde ich immer ganz gewaltig, solche Zeugnisse zu hören. Genau. Okay, es geht also mit dieser Bekehrung los. Und die Bekehrung ist eigentlich wie der Start, genauso wie mit einem Menschen, den man kennenlernt. Man fängt an, ihn kennenzulernen, man fängt an, Weg zu teilen. Und wenn man das tut, dann kann diese Beziehung tiefer werden, sie kann zunehmen. Und genauso ist es auch mit Gott. Erst, es gibt in der Regel eine gewisse Geschichte, bis jemand sich bekehrt, das ist auch nicht so, zack, mache ich jetzt mal kurz. In der Regel gibt es einen gewissen Beweg, bis man sich bekehrt, aber dass dann dieses Kennenlernen erfolgt. Erstes Lesen der Bibel, vielleicht das Matthäus-Evangelium, dann die Bergpredigt und denken, oh, was ist denn das? Das will Gott alles? Das kann ich ja niemals einhalten. Wie soll das gehen? Dann lese ich das Alte Testament, hier ein Krieg und da ein Blutvergießen. Boah, das hatte ich mir so aber nicht vorgestellt. Vielleicht das ganze Übernatürliche war für mich als Kind die härteste Nuss. Dieses mit diesen Wundern und so und Gott ist unsichtbar, diese Übernatürlichkeit Gottes. Auch erstmal damit zurechtkommen. Und so gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die auch erst nach der Bekehrung, wenn man wirklich näher mit Gott unterwegs ist, die man erstmal kennenlernt. Wie ist das eigentlich? Und dass man sich dann entscheiden muss, was mache ich denn jetzt damit? Boah, es gibt so viel Leid auf der Welt. Oh Gott, ist doch allmächtig, wie kriege ich das zusammen? Halte ich an Gott fest? Vertraue ich weiter? Glaube ich weiter, dass er heilig ist, dass er gut ist? Oder glaube ich das nicht? Gibt es viele Dinge, die da kommen. Man kann sich nicht einfach so taufen lassen, sondern da braucht es einen Bestand, bis die Basis gewachsen ist, zu sagen, ja, 100%. Mein Gott, ich gebe dir 100% alles. Ich setze keine Grenzen mehr dir gegenüber. Gegenüber Menschen müssen wir immer Grenzen setzen. Das ist wichtig. Aber gegenüber Gott nicht. Ja, Gott, wie ich mit Finanzen umgehe, mit Geld, ich nehme dein Wort auf, was du dazu sagst. Wie ich Sexualität denke und Sexualität lebe, lasse ich mir von dir sagen. Ja, ich lasse mir da reinsprechen. Mit Beziehungen umgehen, meiner Zeit. Ja, Gott, ich öffne dir das alles. Dieses Vertrauen muss erstmal wachsen oder auch die Einsicht, dass das vielleicht gut sein könnte. Ich weiß noch, ich war auf einer Kinderfreizeit als Kind und da gab es so, hatte ich immer Angst, dass Gott vielleicht sagt, du musst Missionar werden, ne? Und dann muss ich ja alles verlassen, muss weggehen, das war immer ein bisschen eine Sorge, weil das immer so ein Beispiel war, Gott könnte sowas auch sagen. Und dann gab es die Sache, wenn du einen Tag alles das tun würdest, was Gott sagt, seinen Willen einen Tag vollkommen erfüllen würdest, was würde das bedeuten, würdest du dich das trauen? Oh, wie ist der Wille Gottes? Was will denn Gott? Dann gab es so ein Beispiel, könnte Gott wollen, dass du einen Tag im Schrank sitzt. Dass Gott deinen Gehorsam prüft, ne? Ob du das denn wirklich tun würdest. Ne? Aber ich, Blödsinn. Zu erkennen, der Wille Gottes ist keine Willkür, keine Spielerei und vor allen Dingen absolut lichthell. Es gibt keine Finsternis in Gott. Der Wille Gottes ist gut. Der Wille Gottes für dein Leben und mein Leben ist so viel besser, als was du dir für dein Leben denkst und ich mir für mein Leben denke. Gottes Wille ist gut, ist das Beste. Was er an Geboten sagt, das kann manchmal ein bisschen bedrängend sein, ein bisschen anstrengend sein, aber mal nüchtern gedacht, eigentlich wäre es doch das Beste. Die Gebote Gottes geben ja einen Lebensraum, der sicher ist, der würdig ist, wo das Leben nicht kaputt geht, sondern gedeiht, der ehrenhaft ist, voller Freude ist. Eigentlich sind Gottes Gebote das Beste, was es gibt. Aber da muss man erstmal hinkommen und auch ich habe natürlich meinen alten Menschen mit dabei, auch ich bin ein Stück Fleisch und auch bei mir muss das Vertrauen weiter wachsen, aber es ist die Richtung. Gott, dein Wille ist gut. Dein Wille ist gut. So kann sich also jemand bekehren und er kann dazu, es kann gedeihen, dass es mit Gott wirklich tief wird, Gott wirklich zu kennen. Was hat Jesus eigentlich gesagt, was er möchte, was am Ende rauskommt? Es gibt den sogenannten Missionsbefehl in Matthäus 28, wo es gut ist, wer Dienstag da war, ne, daraus einen Jüngerschaftsbefehl zu machen, der den Kern viel besser trifft. Und wenn wir das Wort als einen Jüngerschaftsbefehl hören, glaube ich, sind wir wesentlich tauglicher auch für Mission, die uns eigentlich doch wichtig ist. Das heißt da, ich lese aus Matthäus 28, die Verse ab Vers 16, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und nun sagt er, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis alle Tage bis an der Weltende. Mache zu Jüngern. In der Kirchengeschichte ist es sehr viel passiert. Mache zu Anhängern, mache zu Bekennern, mache zu ordentlichen Kirchenmenschen, zu Leuten, die sich ordentlich benehmen. Ist auch alles nicht schlecht, aber der Kern ist eigentlich, mache zu Jüngern. Und dieses Wort Jünger ist ein Wort, das der Martin Luther seinerzeit geschaffen hat. Es steht im Griechischen ein bisschen anders, aber Jünger ist eine herausragend brillante Umsetzung des Begriffes. Es kommt eigentlich, heißt es im Griechischen Mathetäs, ne, das heißt Jünger, und das kommt von Mantanao, das heißt verstehen. Und damit ist jemand gemeint, so wie wir das heute aus der Lehre kennen. Jemand geht zur Berufsschule, jemand ist aber auch Lehrling, beziehungsweise in der Schule des Meisters. Ja? Ein Lehrling lernt bei einem Meister. Ja, das war auch zu Luthers Zeiten schon so. Und das ist eine gute Geschichte. Und hat es ja nur nicht mit einem Handwerk zu tun, es hat eigentlich mit dem Leben zu tun. Und nun kommt dieses Wort jung, von jung statt alt, jünger. Ich bin jünger, ich lerne. Auch Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Es ist normal, dass ich jung bin und von dem Älteren, meinem älteren Bruder Jesus Christus lerne. Ich bin jünger. Ich folge ihm nach. Ich lerne von ihm für mein Leben. Ich lasse mich von ihm formen. Mache zu Jüngern. Und das ist etwas, was bei einem Menschen ankommen soll, was bei mir, was bei dir ankommen soll, ein Jünger, eine Jüngerin zu werden. Ja, ich bin in der Schule des Meisters. Es ist so gut, wenn wir Jesus als Gott verehren, ihn als Herrn erheben, aber dass er unser Meister wird. Was macht einen Meister aus? Und ich habe euch mal eine Stelle oder zwei Stellen aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht, die ich hoffentlich jetzt hier zügig einarmig aufschlagen kann. Okay, und da gibt es die eine Situation, da, genau, aus Lukas 5, Vers 5, das ist so aus dem Fischzug des Petrus. Ich lese da mal ein paar Verse vor. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Vielleicht etwas unspektakulär, aber ich will dir den Rahmen sagen, wo das passiert. Jesus predigt da und er hat sich ein Boot von Petrus geliehen. Und Gott sagt Danke. Gott sagt Danke und sieht diese enttäuschten Fischer, die die ganze Nacht unterwegs waren und nichts gefangen haben, aber auch zu der Zeit gearbeitet haben, wenn man Fische fängt. Und nun sollen sie mittags nochmal rausfahren. Mittags, und wenn man die Geschichte hier weiterlesen würde, heißt es über der Tiefe, wo es besonders tief ist, und mittags, da fängst du keine Fische. Und das wissen die Fischer. Die kennen sich wirklich aus. Ah, dann sagen sie, okay, Meister, auf dein Wort hin machen wir das. Das ist das Besondere. Das, was sonst keinen Sinn macht, wenn Jesus es sagt, es zu tun und sich ein neues Leben, eine neue Weise geben zu lassen. Ja? Es macht zum Beispiel auch nicht wirklich erstmal so vom Gedanken her Sinn, so Geld so den Zehnten zu geben. Das ist ja nur weniger. Aber es ist eben, es Gott zu geben. Und Gott hat gesagt, wenn ihr mir den Zehnten gebt, werde ich euch den Himmel auftun. Weil Gott als Bürger dahinter steht, ist Zehnten geben nicht einfach nur Geld weg und ich habe weniger. Deswegen ist Zehnten geben mit Geld Frieden, mit Geld Freiheit, mit Geld Freude zu haben. Seine Feinde zu lieben ist eigentlich auch das Blödeste, was es gibt, oder? Feinde muss man doch besiegen. Aber wenn Gott dabei ist, gilt plötzlich ein anderes Gesetz. Gott sagt, liebt die Feinde. Und das tun natürlich die wenigsten Menschen auf Erden. Aber die, die es tun, da weiß Gott, das tut ja meinetwegen, weil er mir vertraut. Und ich stehe dahinter. So macht Gott das Angebot, ein Meister für dein Leben zu werden, dass du anders lebst. Und es waren ja gerade schon mal Beispiele mit dem Geld und mit den Feinden so umzugehen. Das unterscheidet dich von deinem Umfeld. Ein Beispiel, Licht zu sein. Ein Beispiel, Salz zu sein. Die Wahrheit zu sagen, auch wenn es erstmal ein Nachteil für dich ist. Aber Gott stellt sich dazu und er hat Gefallen an Aufrichtigkeit und er gibt Gnade. Und dann bist du am Ende, bist du gut dran. Diese Umstände, dass Jesus dieser andere wird, es ist natürlich wichtig, dass er unsere Eintrittskarte in den Himmel ist. Aber er möchte so viel mehr. Vergebung und Rettung gab es auch schon im Alten Bund. Gibt es auch schon im Alten Testament. Gott hat nicht angefangen, im Neuen Testament barmherzig zu sein und zu vergeben. Das ist schon bei den ersten Menschen, als Kain seinen Bruder ermordet und so. Da ist schon Gnade und Barmherzigkeit. Das Neue Testament sagt, der neue Mensch. Ich möchte einen neuen Mensch, oder nicht möchte, ich habe einen neuen Menschen gemacht und ich biete ihn dir an. Und da kommen wir zur Taufe. Es geht um so viel mehr als irgendwelche Gebote und ich bekenne Jesus als den Retter und glaube auch, dass er es gut mit mir meint und benehme mich halbwegs auf Erden. Es geht darum, dass ich sterbe und diesen neuen Menschen empfange und ein veränderter Mensch bin, der für Gott ein Zeichen, ein Repräsentant, ein Diener ist. Taufe sagt, ja, dafür stehe ich zur Verfügung. Ich stehe dazu zur Verfügung, dieser neue Mensch zu werden. Dafür bin ich bereit. Jemand, der sich bekehrt hat, fängt an, von Gott zu lernen. Und ich sage mal 4 Punkte, die es dann ausmachen, dahin zu kommen, das zu sein, was Gott sich mit dem Neuen Testament, sprich neuem Bund, neuer Mensch, eigentlich gedacht hat. Der erste Punkt, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Das heißt im Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen Namen ist das Heil. Es gibt nur diesen einen Jesus. Ja, das ist eine harte Nuss. Ich gucke mir, weiß nicht genau, wie viele es sind, 1 Milliarde plus Menschen an, die Muslime sind. Es gibt andere an. Mensch, ist denn das? Aber ich sage, okay, Herr, ich verstehe das nicht alles. Ich finde es schwierig. Ich glaube, dass du gerecht bist. Du wirst an keinem Menschen vorbeigehen. Du wirst keinen übersehen. Und ich fange nicht an, super Ding, Gott, ich fange nicht an, dir Gerechtigkeit beizubringen. Wir machen das umgekehrt. Du bringst mir Gerechtigkeit bei. Versuchen, es ist so heilsam und schützend, Gott nicht Gerechtigkeit beizubringen. Er hat sie wirklich verstanden, auch wenn wir sie nicht verstehen. Ein Gott, keine anderen Götter daneben. Es steht auch so direkt in der Bibel, zum Beispiel Jesaja 43, Vers 11 steht, es gibt keinen anderen Gott. Es ist keine Meinung, es ist direkt Gottes Wort. Es gibt keinen anderen Gott. Oder Hosea 13, Vers 4, es gibt keinen anderen Retter. Es gibt keinen anderen. Du kannst den Buddhismus und sonstige Geschichten, ich meine, Buddhismus ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil der Buddhismus eigentlich nur eine Lehre ist, gibt es gar keine Person gegenüber, nur in einigen Abspaltungen oder in einigen Teilströmungen des Buddhismus gibt es überhaupt ein transzendentes Gegenüber. Eigentlich gibt es bei Buddhismus das gar nicht, sondern es ist eine reine Selbsterlösungsgeschichte. Und zu sagen, ja, ich brauche das alles nicht. Ich kann auch diesen ganzen Esoterik-Kram, ich kann ihn beiseite lassen und ich werde nichts verpassen. Jesus ist genug. Im Kolosser 2 heißt es, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Er ist das Leben. Es braucht nichts mehr dazu. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Jesus braucht keine Ergänzung. Und wir können ein Leben damit zubringen, diesen Christus auszuschöpfen. Und du wirst damit nicht zu Ende kommen. Du wirst damit nicht zu Ende kommen. Also erster Punkt, ein Gott, ganz und gar, diesen wähle ich und diesen verehre ich als Gott. Der zweite Punkt, Gott ist Licht. Jesus selbst ist ein Name Jesu, er ist das Licht. Und vom Vater heißt er ist auch Vater des Lichts. Und in Gott gibt es keine Finsternis. Gott ist heilig, Gott ist rein. Und das wähle ich und ich sage aller Finsternis ab. Bekehrung fordert dazu auf, sein Leben in Ordnung zu bringen, es zu bereinigen. Jeder Kram von Horoskopen, Wahrsagerei, jede Art von Aberglaubengeschichten oder so, oder hier irgendwelche so Figuren, auch heiligen Figuren, ne, auch heiligen Figuren aus der katholischen Kirche, das sind, sollst dir kein Bildnis machen, diesem Ganzen abzuschwören. Gut, wenn solche Dinge in den Mülleimer finden. Es gibt auch genug okkulte Musik und all diese Dinge. Das, was Finsternis ist, packe ich weg. Ich lebe, ich soll ein Kind des Lichts sein. Ich lebe mit dem, der Licht heißt und der mein Vater ist, ist der Vater des Lichts. Die ganze Entscheidung für das Licht. Kurzer Hinweis, wenn du das in deiner Familie hast, dass Okkultismus betrieben wurde, kümmere dich auch darum, weil wir in Verbindung leben. Ne? Guck darüber stellvertretend Buße zu tun, ja? Dich davon zu lösen. Ja? Genauso wie man in seiner Familie Segen verbreiten kann, kann man in seiner Familie auch Fluch verbreiten. Ne? Wenn du dazu nähere Fragen hast, sprich mich gerne an. Das ist ein wichtiger Bereich, dass du gesegnet als Christ leben kannst. Also, erster Punkt, Gott ist wirklich Gott. Und es ist nicht zu wenig, sondern die Fülle. Zweiter Punkt, ganz das Licht. Nicht ein bisschen Aberglaube, ein bisschen irgendeine Götzenfigur, ein bisschen Amulett. Und da gibt es auch manche heilpraktische Geschichten, die nicht in Ordnung sind. Auch Yoga gibt es so und so. Einen geraden Weg, die Entscheidung fürs Licht. Der dritte Punkt ist, ich lebe mein Leben ganz. Es gibt keinen Bereich, den ich vor Gott verstelle. Nichts mit Geld, nichts mit Sexualität, nichts mit Politik. Natürlich ist Nachfolge auch eine höchst politische Sache. Natürlich, Politik ordnet Leben, Nachfolge ist im Leben. Und ich teile mein Leben ganz. Und ich heiße Gott darin willkommen. Ist die Frage, ist das eine Last? Ist das schwierig? Ist das zu viel Anspruch? Ist das ein zu hochgehängtes Christsein? Ich glaube nicht. Sondern genau dessen, weil dieser Anspruch an vielen Stellen nicht bewusst ist oder weichgespült wurde, gibt es extrem viel Christsein in unserem Land, was eher abschreckend ist, was schwach ist, was zum Teil pervertiert ist. Das ist ein hartes Wort, aber so ist es zum Teil. Wenn man an manchem Kirchentag schaut, ich will das gar nicht in den Mund nehmen, was es da zum Teil sieht, dass man meint, eine Mahlstunde für Geschlechtsteile zu machen und so, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, was es da gibt. Oder die Vermischung mit anderen Religionen. Es ist zum Teil sehr schwierig, was sich alles Christsein in unserem Land nennt. Also verbunden zu sein, Gott ins ganze Leben reinzulassen, den Heiligen Geist in sein ganzes Leben reinzulassen und sich prägen zu lassen. Vorhin im Gebet vom Gottesdienst hat jemand das Wort aus, ich glaube aus Jesaja ausgegriffen. Charlotte, du warst das. Dieses erste Töpfer, ich bin der Ton. Diese Tür zu öffnen, ja, forme mich. Also ich tone mich, wie sagt man, töpfere mich oder so. Genau, ne, dass er wirklich der Töpfer ist. Du darfst mich gestalten. Und bei ihm läuft es anders, als wenn andere Menschen dich gestalten. Wenn ein anderer Mensch dich gestaltet, Eltern haben eine gewisse Zeit, wo sie das tun sollen, aber irgendwann sollten sie damit aufhören. Auch in Beziehungen muss man aufpassen, wie viel man da rummodelliert. Ja? Aber Gott ist es anders. Wenn Gott anfängt, dich zu modellieren, wirst du freier, wirst du schöner, gesünder und stärker. Wirst du tauglicher, wirst du fruchtbarer. Wenn Gott dich gestaltet, ist das richtig, richtig gut, weil er ist eben kein Mensch. Und das zuzulassen, ja Herr, gestalte mich, ich vertraue dir, dass du mich gestalten darfst. Hundertprozentiges Ja zu geben, und natürlich wissen wir so viel noch nicht. Ja, ich habe mich vor ungefähr 20 Jahren taufen lassen. Ganz viel wusste ich noch nicht. Aber ich habe mich für das Vertrauen entschlossen, ganz und gar. Auch wie du mich modellieren wirst, wenn ich mal 50, 60 bin, das wird passen, Herr. Was du mir dann sagen wirst von den Problemen, die ich noch gar nicht kenne. Ich will vertrauen und hoffe, dass ich es dann auch schaffe. Ich gebe dieses Vertrauen. Ich möchte das mit einem Bild vergleichen, was ihr alle kennt. Das ist das Bild der Ehe. wer sollte heiraten? Wer sollte heiraten? So ein Urlaubsflirt, die richtig gut drauf sind und schon immer mal nach Las Vegas fahren wollten oder fliegen wollten? Nein, Ehe sollte man sich richtig gut überlegen. Weil es so schrecklich ist? Nein, weil es so wichtig ist. Und der Würde deines Lebens ist es angemessen, diese Entscheidung gut zu bewegen. Und der Würde des Partners ist es angemessen, dass du sein Leben segnest und nicht zerstörst. Weil Scheidung ist eine ziemlich üble Geschichte. Es ist der Würde angemessen und der Lebensdimension angemessen, das wirklich ernsthaft zu bewegen, ob man heiraten sollte oder nicht. Aber Ehe ist ja nur, das klingt ein bisschen missverständlich, lebenslänglich. Ja? Ehe ist lebenslang. Taufe ist lebenslang und dann geht's weiter. Taufe ist ewig. Taufe ist die Entscheidung für Gott für die Ewigkeit. Aber die wünscht sich Gott. Dieser Missionsbefehl, ich finde das Wort Jüngerschaftsbefehl, finde ich wirklich deutlich besser, heißt auch taufet. Es ist Gottes Wunsch, so weit zu kommen, zu sagen, Gott, 100%. Ich möchte 100% deine Frau sein. Und das heißt nicht Willensaufgabe. Auch wieder ein Gegenteil. Ich habe mich damals gewundert, am Anfang meines Neustarts mit Jesus, dass ich gemerkt habe, dass Gott meinen Willen befreit. Plötzlich habe ich gemerkt, er baut in mir auf, dass ich zu ihm Nein sagen kann. Da dachte ich, wieso denn das und so? Weil indem er es aufbaut, dass ich zu ihm Nein sagen kann, kann ich ihm auch ganz Ja sagen. Und das ist eigentlich auch gar nicht verwunderlich, wenn man die ersten Seiten der Bibel liest, merkt man ja auch schon, diesen Baum der Erkenntnis hat ja nicht der Feind in den Garten gesät, sondern Gott selbst hat den Baum da reingestellt, dass der Mensch frei ist, dass er aber auch ganz Ja sagen kann. Dann lief es ein bisschen unglücklich und so, ihr kennt die Geschichte, ja, so, aber Gott will das ganze Ja. Gott führt zur Freiheit. Was ich euch hier predige, ist keine Sklaverei, ist keine Willensaufgabe, ist kein, oh, jetzt habe ich keine Freude mehr, heißt auch nicht, jetzt muss ich immer noch Klo putzen in der Gemeinde oder so, ja. Nein, er führt zu Freiheit, zu Sinn und Frucht und dass du auf dein Leben zurückgucken kannst, dass du sagen kannst, es hat sich gelohnt. Er führt dich zu dem Besten. Diese 100% sind die Öffnung zum Herrn für das Beste. Und jetzt kommt der vierte Punkt. Also wir hatten, Gott ist ganz Gott, sich ganz für das Licht zu entscheiden und mit ihm im ganzen Leben unterwegs zu sein, das ganze Leben zu öffnen und von ihm modellieren zu lassen. Und da kommt das Beste bei raus. Nämlich das, was er sich mit dem Menschen wirklich gedacht hat. Und nun kommt der vierte Punkt, der vielleicht der wichtigste Punkt ist. Und wo ich persönlich, ich meine, ich habe natürlich einen begrenzten Überblick auch nur über das Reich Gottes und Gemeinde Jesu Christi, aber ich habe den Eindruck, dass bei diesem Punkt am meisten gestolpert wird und die meisten Christen scheitern. Und das ist der Punkt Gemeinde. Der Punkt Gemeinde. Ich lese mal aus 1. Korinther. So, 1. Korinther 12. Denn wie tief ist dir bewusst, wie tief hast du verinnerlicht, dass Gemeinde kein Verein und kein Club ist? Gemeinde hat den Titel, Leib Jesu Christi zu sein. Leib Jesu Christi. Ich höre so viel Reden über Gemeinde, dass über Gemeinde spricht, entschuldigt die deutlichen Worte, aber ich will auch, dass es deutlich ist, wie ein Dreckshaufen. Da wird geklagt und geklagt. Da wird rausgeholt, was schiefgelaufen ist und wie dieser und jener und jene das wieder verkehrt gemacht hat. Und wenn es schon 10 oder 20 Jahre her ist, es macht überhaupt nichts aus. Und sich bewusst zu machen, ich sage das alles über Jesus. Ich sage das alles über Jesus. Über seinen Leib. Die Wahrheit ist, hier haben wir einen Menschen, der Armin heißt, der ein Kind Gottes ist. Und der Armin ist vielleicht nicht ganz perfekt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber die Wahrheit ist, dass er Christus angezogen hat. Die Wahrheit ist, dass das Blut Jesu ihn bedeckt hat. Die Wahrheit ist, dass er freigesprochen und gereinigt ist. Dass Gott ihn heilig gemacht hat. Das ist die Wahrheit. Wenn das die Wahrheit ist, muss ich gucken, wie ich mit Defiziten, die es auch gibt im Leben, umgeht. Sollte ich dann verurteilen, hart sein, fluchen, Ärger ausschütten, zürnen? Die Frage hört sich doof an, aber sie ist irgendwie ganz viel Gegenwart, was in Gemeinde läuft. Ist Gemeinde heilig oder ist sie nicht heilig? Ist Gemeinde Leib Jesu Christi oder ist sie es nicht? Die Bibel antwortet und sagt, sie ist Leib Jesu Christi. Ich lese mal aus 1. Korinther 12 die Verse 26 und 27. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder, also alle Gemeindeglieder, leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Ihr aber seid der Leib Christi. Das ist die Dimension von Gemeinde, auch wenn sie augenscheinlich nicht so aussieht. Aber ein Grundprinzip von Christsein ist, Herr, ich schaue die Welt mit der Brille durch dein Wort an. Das ist ein wesentlicher Teil von Christsein. Ich sehe mich meine Erfahrung, ich nehme nicht meine Meinung, ich nehme auch nicht das, was gerade im Fernsehen läuft, wie alles funktioniert. Ich schaue durch dein Wort. Das ist die Brille, durch die ich die Welt anschaue. Das führt dich zu Glauben, das führt dich zur Wahrheit. Das führt dich dazu, Gottes Willen überhaupt zu tun. Ohne die Bibel ist es nicht möglich, Gottes Willen zu tun, weil du ihn einfach nicht kennen kannst. Du brauchst die Bibel. Also, wir sind beim Thema 100% Taufe. Heißt, ich nehme das Bewährungsfeld an. Ja, Gemeinde ist nicht einfach, weil der Herr hat sich nämlich gedacht, anders als jedes Unternehmen, ja? Ich habe mal bei Siemens ein paar Jahre gearbeitet und wen nehmen die da? Die was vorweisen können, die gute Abschlüsse haben, gute Praktika gemacht haben, gute Berufserfahrung haben, die was drauf haben, die ordentlich in den Assessment-Centern tolle Leistung bringen und so weiter. Die wollen sie haben. Natürlich. Und jetzt kommt Jesus daher. Also ich nehme für meine Mannschaft und meine Gemeinde die Elenden, die von der Welt verachteten und die Törichten nehme ich auch gleich noch mit. Ja, ist wirklich so geschrieben. Sowas würde ich niemals sagen oder wagen zu behaupten. Aber er hat es so gesagt. Er hat das Törichte und Schwache, das von der Welt Verachtete ausgewählt. Und denkst du so, oh, das habe ich noch nicht gewusst, deswegen ist das hier so. Nein, das gilt für mich auch ganz genauso. Und wenn du jetzt denkst, ich mache jetzt auf den ersten Eindruck nicht genauso, diesen sehe ich nicht gleich so aus, liegt das nur daran, weil genau das, was ich dir hier erzähle, Gott wirklich tut, dass er Menschen verändert. Meine Frau kennt mich auch noch, als ich anders drauf war, ne? Und der Herr ist immer noch unterwegs. Ich bin alles andere als fertig, will ich damit nicht sagen, aber Gott kann wirklich verändern. Ja? Gott hat das Arme, das Schwache und Törichte ausgewählt. So, und das begegnet dir jetzt. Und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Und es ist dir praktisch zum Training gegeben, zur Entwicklung gegeben. Es gibt ein Wort im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20. Dort heißt es, wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du nicht siehst, aber deinen Bruder, den du siehst, ihn aber nicht liebst? Ja? Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du nicht sehen kannst, aber deinen Bruder, den du siehst, nicht liebst? Heißt in anderen Worten übersetzt, wenn du diese Schwester, diesen Bruder in der Gemeinde vor dir hast und du kannst die einfach nicht lieben und die nervt dich einfach nur und du ärgerst dich nur, ja, merkst du, okay, hier ist Jesus in meinem Herzen noch nicht angekommen. Hier ist die Liebe noch nicht angekommen. Und täusche dich nicht. Das ist eben so, man kann nicht alle nett finden und so. Und dann im Lobpreis aber, Jesus, du bist der Größte, Halleluja, mein Retter und so weiter. Das ist für einen Anfängerstatus in Ordnung. Aber relativ bald musst du lernen, dass du nur ein Herz hast. Du kannst nicht hier nicht lieben, verurteilen und Ärger und was ich was und da aber lieben und so, sondern dass man Gott, der heilig ist, der dir alles gibt, für dich gestorben ist und so sagt, ich liebe dich, ist relativ einfach. Gibt es auch Barrieren, ne? Aber Gott fragt, ah, was machst du denn mit meiner Tochter, mit meinem anderen Sohn? Liebst du den auch? Und da trainieren wir, da müssen wir trainieren. Ja? Jesus ist perfekt, ja? Da wird es einem leicht gemacht. Liebe wird da geprüft, wächst dort, wo eben nicht eben alles schon da ist, sondern wo du zuerst gibst. Gemeinde ist wichtig. Der Punkt, gerade die zu lieben, die schwierig, die komisch sind. Und da lernen wir diese Agape, da lernen wir diese Gnade und Barmherzigkeit. Und der zweite Punkt, man kann noch mehreres sagen, aber ich sage es einfach nur mal so als so ein Kernthema, ist das Thema Einordnung und Unterordnung. Kann ich mich selbst ein Stück loslassen? Kann mich einer Leitung unterordnen? Kann ich mich zuordnen, dass es nicht nur um mich geht, sondern dass ich auf die anderen gucke? Einer acht den anderen höher als sich selbst. Das ist ein super Trainingsfeld, Gemeinde, was manchmal ein bisschen anstrengend ist, ja? Aber was so wichtig ist, dass du dich als Christ entwickeln, dass du reifen kannst. Und an dieser Stelle zu sagen, ja, ich bin dabei. Ich werde nicht so ein Isolani-Christ, ich bin ganz gut allein unterwegs, gehe auch mal in Gottesdienst, wenn mir danach ist. Nein, ich bin treu unterwegs, ich gehöre dazu. Das ist meine Familie, wo mich Gott dazugestellt hat. Das sind meine Schwestern und Brüder, wo ich dazugehöre. Und Gott ist unser Vater. Also vier Punkte habe ich genannt. Dass Gott wirklich Gott ist, er ist genug. Sich für das Licht entscheiden, mit dem Licht wirklich leben zu wollen. Drittens, unterwegs zu sein, sich von Gott formen zu lassen, zum Allerbesten. Und viertens, ein Teil seiner Gemeinde zu sein und sich einzuordnen. Auch ich habe eine Geschichte, wo ich viel Rebellion loslassen musste. Das war auch für mich ein Prozess, das erstmal zu lernen mit Unterordnung und so. Aber es macht dich nur besser, es ist gesund. Und wenn ich dazu das Ja finde, zu dieser Perspektive, zu diesen Punkten, die ich genannt habe, wird man nicht einfach mal fertig und dann lässt man sich taufen. Aber wenn man gesagt hat, ja, das ist meine Richtung, da sage ich ganz Ja zu, dann ist man bereit zur Taufe. Das ist wie beim Heiraten, ja? Es gibt einen Prozess, wo man zubereitet wird, aber auch wenn in dem Wort heiraten das Wort raten drinsteckt, sollte es kein Raten sein, sondern ich habe diese Person schon kennengelernt und sage dann ganz Ja. Und ich probiere es nicht einfach, Lebensabschnittsgefährte ist kein Wort der Bibel, sondern es ist wirklich für das Leben, sich dafür zu entscheiden. Und trotzdem, wenn ich mich hundertprozentig bei der Ehe entscheide, alles, was da kommt, weiß ich noch nicht. Mal sehen, wie geht denn das weiter? Wer ist denn das eigentlich? Dann ist man vielleicht 30, was ich was, wenn man heiratet. Dann ist man erstmal 20 Jahre unterwegs. Menschen verändern sich auch. Aber ich sage trotzdem ja und ich will mich dem stellen, was kommt. Ich bleibe in dieser Ehe. Ich bin bereit, daran zu arbeiten. Ich will treu sein und bin wirklich ganz dabei. So ist Ehe von Gott gedacht. Und das Pendant im Geistlichen ist eben die Taufe. Zu sagen ja. Und was da kommt, auch wenn wir durchs Tal gehen, ich bin mit meinem Gott dabei. Und wenn wir in der Höhe sind, in guten wie in schlechten Tagen, wie es aus diesem Formel heißt, so vom Ehe, von der Heirat, in guten wie in schlechten Tagen, genauso sich auch für Gott zu entscheiden. Ein Schlusswort bei dieser Predigt, ich habe versucht, was ist der Kern von Taufe? Was macht es aus, diese 100%, die substanziell sind? Und Taufe ist eben mehr als ein Bekenntnis einfach, was man glaubt. Es ist dieses, ich gebe mich Gott 100%. Und nun, mein Schlusswort ist, vielleicht ist deine Taufe schon 2 Wochen her. Vielleicht auch 20 oder 50 Jahre her. Aber dieser Punkt hier heißt auch, Gott, ich liebe dich ganz. Ich liebe dich. Und das darfst du auch heute neu sagen. Weil wir alle sind herausgefordert, auch in unserer Nachfolge, die wir uns haben schon taufen lassen. Und man darf neu zu diesem Punkt zurückkommen. Gott, ich gebe dir heute noch mal ganz mein Herz. Herr, ich will heute noch mal ganze Sache mit dir machen. Ja? So wie eine Ehe durchaus unterschiedlich verlaufen kann und es so gesund ist, wenn man sagt, und ich packe es neu an und ich entscheide mich neu dafür und ich gebe mich ganz rein. Genauso auch kannst du das heute sagen. Mein Gott, ich gebe dir heute noch mal ganz mein Herz. Und ich will zu diesen alten Tagen zurück, wo ich in einem ganz anderen Feuer unterwegs war. 100% auch heute. Das darfst du auch sagen, wenn dein Schritt morgen nicht die Taufe ist. Amen. Wir wollen eine Zeit der Stille haben, dass du das noch mal ein bisschen sacken lässt, ein bisschen in dir bewegst und dann ein bisschen instrumentale Musik dazu.